das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Jens Riva.
Herzlich willkommen zu fast nächtlicher Stunde. Wie schön, dass Sie dabei sind.
Guten Abend auch von mir.
Olympia-Eröffnungsfeiern haben traditionell wesentliche Kriterien zu erfüllen. Sie sollten bunt sein, den Gastgeber ins beste Licht rücken und alles bisher Dargebotene in den Schatten stellen. Nach dieser Zeremonie kann man auf jeden Fall sagen, das hat so noch nicht gegeben. Die Spiele von Paris sind auf ganz besondere Weise eröffnet. Das ist der strahlende Teil dieses Tages. Der stark Getrübte hat schon in der Nacht begonnen mit einem massiven Angriff auf Frankreichs Bahnnetz. Die Polizei spricht von einem schweren Sabotageakt mit Brandsätzen gleich an mehreren Stellen vielbefahrener Schnellstrecken. 800.000 Reisende blieben erstmal stecken. Das Reparieren der Anlagen dürfte noch übers Wochenende hinaus dauern. Wesentlich schneller wollen und müssen die Sicherheitsbehörden aber herausfinden, wer hinter den Anschlägen steckt. Matthias Schülke.
Unter Hochdruck versuchen Gleisarbeiter seit dem Morgen, die beschädigten Kabel zu reparieren. Zwischen 1 Uhr nachts und 5.30 Uhr sollen laut französischen Behörden Unbekannte Feuer an mehreren Stellen gelegt haben. Kabel sind ausgebrannt, Signalanlagen zerstört. Offenbar war die Kommunikation auf den Zugstrecken nicht mehr möglich. Betroffen sind die drei Hauptachsen durch Frankreich. Zum einen in den Südwesten Richtung Bordeaux, in den Norden nach Lille und in den Osten Richtung Straßburg. Hunderttausende Reisende bekamen das heute zu spüren. Sie sind gestrandet, wie hier am Pariser Bahnhof Montparnasse, weil Züge ausfielen oder verspätet kamen. Einige haben sich die Zeit mit Singen vertrieben, andere waren besorgt. Es ist schon ganz schön beunruhigend, dass das auf den großen Bahnlinien passiert. Ich hoffe nur, dass während der Eröffnungsfeier alles ruhig bleibt. Das macht mir Angst, ja. Wir arbeiten das ganze Jahr, um in den Urlaub zu fahren und dann werden wir von irgendwelchen Typen so hereingelegt. Wir kennen sie ja nicht. Wir wollen nur weg. Auch Reisende aus Deutschland, die zur Eröffnungsfeier wollten und heute am Pariser Bahnhof Gare de l'Est ankamen, hatten mit Verspätungen zu kämpfen.
Wir sind losgefahren und dann kam auf einmal, dass wir ungefähr 100 Minuten Verspätung haben werden. Es wurde aber auch nicht wirklich gesagt, warum. Ich habe dann gegoogelt und dann stand, dass Vandalismus an irgendwelchen Stromkabeln passiert wäre.
Im Verkehrsministerium wurde ein Krisenzentrum eingerichtet. Die französische Regierung geht von einem Sabotageakt aus. Wir sehen, dass diese Operation vorbereitet und koordiniert worden ist. Neuralgische Punkte sind gezielt angegriffen worden. Das setzt eine gewisse Kenntnis des Schienennetzes voraus, um zu wissen, wo man ansetzen muss. Wer hinter den Anschlägen steckt, ist noch nicht bekannt. Geheimdienste und Sicherheitskräfte fahnden nach den Tätern, hieß es. Die Pariser Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen eingeleitet. Bundeskanzler Scholz heute zur Eröffnungsfeier in Paris äußerte sich am Nachmittag.
Das ist etwas, was absolut zu verurteilen ist. Ein solches Fest des Friedens mit Gewalttaten zu stören, kann niemals akzeptiert werden und verlangt entschiedenste Zurückweisung. Und ich hoffe auch, dass die französischen Behörden bald erfolgreich sein werden bei der Identifizierung der Täterinnen und Täter.
Das französische Bahnnetz soll jetzt noch stärker kontrolliert werden, unter anderem mit zusätzlichen Patrouillen und 50 Drohnen. Vor Montag wird der Bahnverkehr wohl nicht normal laufen.
Warten auf den Zug stand so gar nicht auf dem Programm der am Abend, trotz Regen, glanzvoll eröffneten Spiele in Paris. Die meisten Wettkämpfe in den kommenden zwei Wochen gibt es in der oder um die französische Hauptstadt herum. Die Beachvolleyballer spielen direkt am Eiffelturm. Die Freiwasserschwimmer gehen in die Seine und auch fast alle Hallensportarten haben ihren Platz in Paris. Fußball wird in 7 Stadien im ganzen Land gespielt. Gesegelt wird im Süden Frankreichs, vor Marseille. Und in Lille gibt es die Handball- und Basketballturniere. Ja, und nun müssen wir die Erde einmal umdrehen und fliegen flugs 15.000 Kilometer, wo im Pazifik vor Tahiti die Surfer um Gold, Silber und Bronze kämpfen. Das Revier auf der Insel, die zu Französisch-Polynesien gehört, ist wunderschön und weltberühmt. Die internationale Surfgemeinde schwärmt von einer beständigen großen Welle, in die man ganz lange eintauchen kann. Tja, nun der Rückflug nach Paris, wo Sabine Boland die spektakulären Bilder des Abends hat.
Bonsoir, bienvenue à Paris.
Guten Abend, willkommen in Paris. Der Revue-Auftritt von Lady Gaga ist das erste Highlight des Abends. Lange war gemunkelt worden, ob der Superstar wohl heute dabei wäre. Die Tricolore-Fontäne leitet die Parade der Boote auf der Seine ein. Den ganzen Abend über fahren die Athletinnen und Athleten den Fluss entlang, in alphabetischer Reihenfolge der Länder und dem zunehmenden Regen trotzend. Mittags hatte das Wetter noch ganz gut ausgesehen. 45.000 Polizisten und 18.000 Soldaten sorgen für Sicherheit, noch mehr als an den Tagen zuvor. Wer einen Platz ganz vorne wollte, musste früh kommen. Wir sind vorbereitet mit Ponchos, auch wenn es regnet, ich bleibe. Wir sind ja nicht aus Zucker. Wenn wir genug haben, dann gehen wir eben nach Hause. Pünktlich zu Beginn der Feier, Dauerregen. Eine Mischung aus Unterhaltung und Geschichte Frankreichs hatte das Künstlerteam versprochen. Die französische Revolution darf da natürlich nicht fehlen. Eine geköpfte Marie-Antoinette mit viel Kunstblut, der Metalband Gojira und der Opernsängerin Marina Viotti. Großes Thema dieser Eröffnungsfeier, Diversität. Bestes Beispiel, der Auftritt von Aya Nakamura mit der Republikanischen Garde. Im Vorfeld gab es rassistische Anfeindungen gegen die erfolgreichste französische Sängerin. Hass und Hetze haben bei der Eröffnung keinen Platz. Die Darbietungen stehen ganz im Geist des olympischen Gedankens von Frieden zwischen den Menschen. Am späten Abend treffen die olympische Flagge und die der teilnehmenden Länder am Eiffelturm ein. Ich erkläre die Spiele von Paris für eröffnet. Feiern wir die 33. Olympiade der modernen Zeit. Und zum Schluss fährt das olympische Feuer im Heißluftballon in den Himmel. Mit einer spektakulären Show hat Paris 2024 jetzt schon Geschichte geschrieben.
Wer die Eröffnungsfeier im Ersten verfolgt hat, hat auch Sabine Rauch schon des Öfteren gesehen. Liebe Sabine, es ist ein Spektakel, das es so definitiv noch nicht gegeben hat. Hat es sich dann auch für die Gastgeber ausgezahlt? Haben sich da alle Erwartungen erfüllt?
Ich glaube, das kann man sagen. Wir haben große Momente erlebt. Es waren Gänsehautmomente bis zum Schluss. Das Finale war unfassbar eindrucksvoll und berührend. Und ich muss sagen, Paris hatte die Latte hochgehängt, hatte hohe Erwartungen geschürt. Und heute Abend kann man wirklich sagen, diese Erwartungen sind nicht nur eingehalten, sondern übertroffen worden. Alles, was wir an Reaktionen hier um uns herum gesehen und gehört haben, spricht dafür. Die Menschen haben trotz des Regens hier hinter uns ausgeharrt bis zum letzten Moment. Jetzt sind die Cases langsam leer, aber mehr als 300.000 Menschen haben bei diesem Wetter diese einzigartige Show verfolgt. Das war wirklich ganz großes Kino.
Sabine, während viele die Eröffnungsfeier ja wirklich gebannt verfolgt haben, dürfen die französischen Sicherheitsbehörden weiterhin damit beschäftigt sein, herauszufinden, wer hinter den Brandanschlägen aufs Bahnnetz steckt. Gibt es da neue Spuren oder Erkenntnisse mittlerweile?
Nein, bis jetzt gibt es die nicht. Es gibt seit heute Mittag immer nur dieses eine Gerücht, dass es möglicherweise hinweist auf einen linksextremistischen Täterkreis, weil diese Art von Attentaten und Anschlägen dafür spräche. Aber wie gesagt, das sind alles nur Gerüchte. Es gibt bislang keine Bestätigung der Behörden dafür. Es wird ermittelt unter Hochdruck und ich denke, dass wir vielleicht in den nächsten Tagen mehr erfahren werden.
Sabine Rau in Paris, vielen Dank für diese Einschätzung und Informationen. Dankeschön. Seit Monaten sitzt ein 33-jähriger Deutscher in Belarus in Haft. Im Juni wurde er unter anderem wegen Terrorismus im Auftrag des ukrainischen Geheimdienstes zum Tode verurteilt. Nun hat das staatliche Fernsehen ein Video ausgestrahlt, in dem der Mann einen Bombenanschlag auf eine Gleisanlage gesteht, um Gnade bittet und betont, dass er sich von der Bundesregierung im Stich gelassen fühlt. Was nun an den Vorwürfen überhaupt dran ist, wie das Geständnis zustande gekommen und was die Absicht dieses Videos ist, ist schwer zu überprüfen. Außenministerin Baerbock nennt es unerträglich, wie das belarussische System einen deutschen Staatsangehörigen im Fernsehen vorführe. Norbert Hahn.
Inszenierte Härte gegen einen Staatsfeind. Im belarussischen Staatsfernsehen wird sie zur besten Sendezeit zelebriert. Vorgeführt wird der Deutsche, der von einem Gericht des Landes unter anderem des Terrorismus und der Spionage für schuldig befunden wurde. Dafür wurde er zum Tode verurteilt. Vor der Kamera bekennt er sich noch einmal schuldig und bittet den Präsidenten von Belarus um Gnade. Ein unwürdiges Schauspiel, meint die Außenministerin.
Die Todesstrafe ist in Europa abgeschafft, verboten. Es gibt klare Regeln zum Umgang mit ausländischen Staatsangehörigen. Und wir tun alles, um den deutschen Staatsangehörigen bestmöglich zu unterstützen.
Ein Provinzbahnhof nahe der Hauptstadt Minsk. Für die Kamera wird die Tatortbegehung mit dem Verurteilten inszeniert, wie der Deutsche im Oktober vergangenen Jahres die Umgebung für den ukrainischen Geheimdienst ausgekundschaftet haben soll und wo angeblich der Sprengstoff lag, der später am Gleis angebracht wurde. Am Tag nach der Explosion wird der Deutsche am Flughafen festgenommen. Er zeigt alles, gesteht alles, alles ohne Zwang. Der belarussische Präsident Lukaschenko derzeit auf Arbeitsbesuch in Russland. Spekulationen mehren sich. Der Deutsche könnte als Faustpfand für den Austausch gegen einen Russen dienen. So wünscht sich Wladimir Putin schon länger die Überstellung eines Russen, der in Deutschland in Haft ist. Er wurde zu lebenslanger Haft verurteilt, weil er im russischen Staatsauftrag einen Mord im Berliner Tiergarten begangen hatte. Könnte also der Deutsche in Minsk eine Rolle spielen, um den Russen in Berlin freizubekommen? Der Deutsche wird als Geisel benutzt, als Möglichkeit, etwas bei einem anderen Land herauszuschlagen. In diesem Fall Deutschland. Wenn das Regime bekommt, was es will, fürchte ich, dass es weitere ähnliche Fälle geben könnte und noch mehr Ausländer verhaftet werden. Lukaschenko und Putin im Zentrum von Spekulationen und Berlin hält sich bedeckt.
Und weitere Nachrichten des Tages kompakt hat nun Jens.
Bundeskanzler Scholz hält strikte Kontrollen an den Grenzen künftig für nötig. Er habe angekündigt, die irreguläre Migration zu begrenzen, sagte Scholz der Saarbrücker Zeitung. Es gebe zu viele Menschen, die ohne Asylgrund kämen, die Zahlen müssten runter. An den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz laufen bis Mitte Dezember Kontrollen. Für Österreich gilt das bislang bis November. Und wegen Olympia ist die Polizei auch Richtung Frankreich im Einsatz. Für die einen sind sie praktisch und machen Spaß, für andere sind sie einfach nur gefährlich. E-Scooter. Tatsächlich passieren immer wieder zum Teil schwere Unfälle. Das zeigen neue Zahlen des Statistischen Bundesamtes. So stieg im vergangenen Jahr die Zahl der Unfälle mit Verletzten um etwa 14% auf fast 9.500. Bei den Todesfällen gab es eine Verdoppelung auf 22. Verkehrsforscher weisen darauf hin, dass sich auch die Zahl der Fahrten verdoppelt hat. Der israelische Premierminister Netanyahu hat zum Abschluss seiner USA-Reise den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Trump besucht. Nach dem Gespräch auf dessen Anwesen in Florida teilte Trumps Wahlkampfteam mit, der Ex-Präsident habe für den Fall seiner Wiederwahl versprochen, sich mit aller Kraft für Frieden in Nahost einzusetzen. Es war das erste Treffen der beiden, seit Trump vor mehr als 3 Jahren das Weiße Haus verlassen hat.
Dann machen wir es uns jetzt ein bisschen dunkler und lassen einen Stern leuchten, den die meisten mit Adventskranz und Weihnachtsliedern verbinden. Der Herrnhuter Stern hat eigentlich erst in so gut 4 Monaten Saison, hat aber schon heute hohe Wein erhalten. Gehört er doch praktisch nun mit zum Weltkulturerbe. Die UNESCO hat bei ihrer Sitzung in Neu-Delhi die Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine ausgezeichnet mit ihrem Stammsitz in Sachsen. Und genau dort, in den Internatsstuben der evangelischen Gemeinschaft, hingen Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten dieser viel zackigen Sterne. Jakob Schaumann.
Der Tag in Neu-Delhi beginnt für die sächsische Delegation herzlich. Treffen mit Freunden aus Nordirland und den USA. Denn die Bewerbung aus Herrnhut ist ein transnationaler Antrag, also länderübergreifend. Daniel Neuer, Architekt in Herrnhut. Er hat die Bewerbung der Herrnhuter Brüdergemeine zum UNESCO-Welterbe entscheidend vorangetrieben.
Jetzt wird es schon spannend. Also auch wenn der Saal ja noch relativ leer ist und sich langsam füllt, auf die letzten Meter wird es spannend. Also, aber wir sind frohen Mutes und wir glauben daran.
Alles begann hier im kleinen Herrnhut in Sachsen. Vor mehr als 300 Jahren wurde die Glaubensgemeinschaft in der Oberlausitz gegründet und ist somit die älteste evangelische Freikirche in Deutschland. Hier arbeitet Daniel Neuer seit mehr als 20 Jahren für den Traum UNESCO-Welterbe.
Heute Nachmittag haben wir es gesehen, war ein Rentner da, der gesagt hat, ich komme heute Nachmittag und putze 3 Stunden Ziegel. Das ist einfach für die Identifikation vor Ort ganz wichtig. Welterbe ist nicht irgendwas Abgehobenes, was irgendwo in Paris entschieden wird. Welterbe ist vor Ort und mit den Menschen vor Ort.
Siedlungen der Herrnhuter Brüdergemeine gibt es weltweit. In den USA, Grönland und im dänischen Christiansfeld, seit 2015 Welterbestätte. Nun wollen sich die Glaubensbrüder aus Deutschland, Nordirland und den USA anschließen. Extra mit dabei in Neu-Delhi natürlich 2 Herrnhuter Sterne. Kurz vor 12 Ortszeit. Geschafft. Der Antrag geht glatt durch, ohne Rückfragen des Komitees.
Oh, das ist schon ganz schön aufgewühlt, ja. Also ich bin so ein bisschen sprachlos, natürlich gerührt und begeistert. Das ist wunderbar.
Und in Herrnhut? Da verbreitet sich die gute Nachricht aus Indien heute in Windeseile.
Ich war am Garten, habe nochmal die Blumen gegossen und da läuteten die Glocken. Und da habe ich dann praktisch gedacht, das ist bestimmt, die haben es geschafft. Und dann war das auch so, hab mich echt gefreut.
Das war einfach Freude. Einfach pure Freude. Und ja, Dankbarkeit.
Morgen wird in Herrnhut erstmal der besondere Titel gefeiert. Natürlich mit Stern.
Und natürlich ist das Wochenende jetzt langsam da und damit auch das Wochenendwetter. Carsten, was kommt da auf uns zu?
Wir haben es den ganzen Abend schon gesehen. Wir haben ja Paris gesehen und diesen Regen gesehen. Übrigens, südlich von Paris hat es noch stärker geregnet als das, was wir bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele gesehen haben. Und jetzt gucken wir uns mal die Regenentwicklung an für Deutschland. Hier kommt dieser Regen aus Paris an. Heute Nacht ein erstes starkes Regengebiet zieht genau über der Mitte Deutschlands. Morgen Abend und in der Nacht zum Sonntag kommt das nächste. Und das bringt wahrscheinlich noch mehr Regen auf genau der gleichen Schiene. Und die größten Regenmengen erwarten wir so vom Norden Hessens bis zum Osten Niedersachsens, Sachsen-Anhalt, Berlin, Brandenburg, vor allem in der Nacht zum Sonntag und auch am Sonntagmorgen selbst. Wenn dann dieser ganze Regen weitergezogen ist, und das wird dann spätestens im Verlauf des Sonntags passieren, und dann kommt die Sonne zurück, zu Wochenbeginn vor allem, dann steigen auch die Temperaturen wieder ordentlich an. Und Mitte nächster Woche erleben wir hochsommerlich heißes Wetter mit viel Sonnenschein und Temperaturen von über 30 stellenweise, vor allem in der Südhälfte wahrscheinlich, bis ran an die 35 Grad. Jetzt schauen wir uns aber diesen Regen noch mal genauer an. Und da ist schon ein erstes Warnzeichen, denn vor allem auch in dieser zweiten Nachthälfte jetzt kann es in der Mitte Deutschlands lokal örtliche Überschwemmungsgefahr geben. Dieser Regen zieht morgen Vormittag ab, dann gibt es eine größere Pause, bevor am Nachmittag dann hier das nächste Starkregen Gebiet mit Schauern und Gewittern ankommt. Zunächst eher im Südwesten, am Abend und in der Nacht dann mehr und mehr in der Mitte und dann Richtung Osten verlagert sich das Hauptzentrum dieses teilweise unwetterartigen Regengebietes. Ganz im Norden, ganz im Süden spürt man davon nur sehr wenig. Vor allem im Süden bleibt es stellenweise lange sonnig. Die Temperaturen nachts liegen meist bei Werten zwischen 11 und 19 Grad und tagsüber, da sehen wir übrigens dieses Regengebiet bei den Temperaturen hier, dort wo es am kräftigsten regnet, nur 19 bis 22 Grad. Im Norden sind es oftmals 23 bis 25 und im Süden sommerliche 25 bis im Osten Bayerns 32 Grad. Wie geht's weiter? Am Sonntag in der Westhälfte schon deutlich mehr Sonnenschein, im Osten abziehende Schauer und Gewitter. Und das, Jesse, ist das Wetter der neuen Woche. Viel Sonnenschein und das Ganze bei 25 bis 32 Grad.
Dass man sich mal so auf den Wochenanfang freuen würde, ne? Vielen lieben Dank, Carsten. Ja, der Schlaf vor Mitternacht, liebe Zuschauer, soll ja der gesündeste sein. Das schaffen wir jetzt ganz knapp nicht mehr.
Hier geht's weiter mit dem Krimi Der Kommissar und die Alpen.
Und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Tschüss.
Tschüss.